Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Ja, moin, ich bin Nils und zusammen mit der Fatma bringen wir über 25 Jahre Erfahrung mit und jede Menge Schabernack.
Wir haben genug von den weisen alten Männern. Hier geht es um echte Motivation, echte Geschichten und nicht um verstaubte Phrasen.
Also Leute, schnallt euch an, lasst die Anzüge im Schrank und kommt mit auf die wilde Reise durch den Vertrieb.
Ihr findet uns auf YouTube, Instagram und TikTok. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes.
Ja krass, das ist schon wieder eine Woche her. Aber ja, es ging nachher schneller um, als ich es erwartet hätte, muss ich zugeben.
Finde ich auch. Wenn man erstmal irgendwie im Flow ist zu sprechen und sich einfach zu unterhalten, weil wir haben ja, wir unterhalten uns ja auch ohne Kamera. Und es ist schon spannend.
Vor allem, wie schnell es auch deep wurde. Also das habe ich schon ein bisschen unterschätzt, diese Dynamik im Gespräch, muss ich wirklich zugeben.
Ja, das stimmt. Aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass wir uns kennen, ne? Weil wenn du jetzt jemand Fremdes vor dir sitzen hättest.
Gute Frage. Aber wenn jemand Fremdes vor mir sitzen würde, könntest du ja durch Fragen eine gute Atmosphäre vielleicht kreieren, dass er sich wohlfühlt, wenn er merkt, dass du ihr oder ihm aufmerksam zuhörst und wirklich Interesse zeigst. Das ist ja auch die Kunst im Vertrieb.
Das ist ja eigentlich auch die Aufgabe, ne? Stimmt, das ist die Kernaufgabe.
Stimmt. Eigentlich schon.
Aber ja, die wenigsten bekommen das hin. Wirklich sich hinzusetzen und zuzuhören und doch einfach interessiert zu sein. Also es ist wirklich, wirklich einfach.
Ja, der Trick ist halt aktives Zuhören. Da habe ich auch sehr lange für gebraucht, weil ich immer gesagt habe, ey, ich höre doch zu. Jedoch ist es ein Unterschied, ob du zuhörst oder aktiv zuhörst und wirklich darauf eingehst, was der Gegenüber sagt, oder ob du nur wartest, bis er seinen Satz beendet hat und du dann deine Weisheiten rausklopfst oder deine Verkaufsargumente oder was auch immer.
Aber das ist ja auch eines der Hauptprobleme, dass da ein Vertriebler fährt zum Kunden oder macht ein Online-Meeting, whatever, oder auch in der Telefonakquise, in der Terminierung selber, dass sie sich schon überlegen, was sage ich gleich und was sage ich, wenn er das und das sagt. Anstatt total frei in eine Unterhaltung zu gehen.
Ich glaube, die Mischung macht's. Also ja, ich weiß, was du meinst. Jedoch sollte man schon sein Handwerkzeug drauf haben, ne? Also du solltest schon Einwände widerlegen können, klassische Dinger. Aber ja, du solltest nicht im Kopf versuchen, irgendwie das perfekte Gespräch oder irgendwas im Kopf zu haben, weil das gibt's ja nicht, weil du einfach mit Menschen sprichst.
Aber kannst du Einwände nicht widerlegen, indem du einfach aktiv zuhörst? Ich sage immer einfach, wenn ich sage zuhören. Ich weiß, dass es super schwer ist. Aber für mich hat sich das Game gedreht, in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass es einfach echtes Interesse sein muss. Und echtes Interesse bedeutet ja auch, zuzuhören und Fragen zu stellen. Wie finden wir jemanden, der die ganze Zeit über sich spricht bei einem Date? Da haben alle dieselbe Meinung. Ja, genau. Alle sind der Meinung, das ist zum Kotzen. Weil wir wollen ja so gerne über uns selbst reden. Aber wieso machen wir das dann, gerade wir Vertriebler? Wieso fahren wir zum Kunden? Finden es eigentlich zum Kotzen, wenn wir das beim Date quasi oder jemanden beim Date gegenüber sitzen haben, der das macht? Aber machen genau das selber.
Ich glaube, das liegt daran, weil der Vertrieb halt sich natürlich auch weiterentwickelt. Und früher wurde halt so Verkaufen gelebt, so, na, quatsch den so lange zu und entkräftige alles, bis er keine Argumente mehr hat und einfach unterschreibt, na, klassischer Staubsaugervertreter oder der Door-zu-Door-Vertrieb oder sonst was. Und ich glaube, auch das hat sich einfach gewandelt, weil auch durchs Internet, also die Einkäufer, die Kunden, die können ja jedes Produkt, können sie googeln, können gucken, was der Unterschied, Preisunterschied. Eigentlich kommst du ja zum Gespräch und meistens hat dein Gegenüber, kennt den Markt manchmal sogar besser als du, was auch nicht für dich gerade spricht, aber das ist ja bei vielen so. Und ich glaube, dahin hat sich es gewandelt, dass du als Vertriebler nicht mehr dieser, der Know-how-Krieger bist von dem Produkt, sondern dass du wirklich das Menschliche sein musst. Menschen kaufen von Menschen. Ey, wenn mir einer einen BMW andreht und der andere einen Opel Corsa, kaufe ich da. Wenn die preislich gleich sind, obwohl natürlich die Modelle deutlich unterschiedlich sind, die werden nicht gleich sein, aber nehmen wir, keine Ahnung, Dacia und einen Opel, kaufst du nachher da, wo du dich am wohlsten gefühlt hast.
Aber glaubst du, das war früher wirklich anders? Also Dass es früher so war, dass man quasi das Handwerk angewendet hat, na, die Einwandbehandlung, tralala, so wie wir sie auch gelernt haben von Martin Limberg, Dirk Reuter und wie sie alle heißen. Oder glaubst du, es gibt einfach quasi den natürlichen Verkäufer, der vielleicht schon vorher das einfach in sich hatte? Es gibt ja so diesen Menschenmagneten.
Ja, also die, die das in sich haben, mit Menschen umzugehen und dieses Talent von Geburt an haben oder warum auch immer sie das haben, die waren damals schon die Top-Verkäufer oder die Überflieger. Ich glaube, dass es einfach eine andere Zeit war. Es war gesellschaftlich akzeptiert, Vertrieb war so und sollte so sein. Und guck mal, wir haben ja auch eine Riesenwandlung im Vertrieb mitgemacht. Jetzt wurde Remote-Vertrieb. Jetzt kannst du virtuell machen. Ja, wir machen die Ersttermine alle physisch, aber danach ist für beide Seiten klar und wird auch vom Kunden gefordert, kannst du alles virtuell machen. Das wäre ja früher auch undenkbar gewesen. Ja, und ich glaube, jede Zeit hat so seine Regeln oder sein Vorgehen.
Wie findest du den virtuellen Vertrieb? Also wenn du jetzt nicht den ersten Termin vor Ort machen würdest und wirklich den Kunden nur online kennenlernen, online pitchen, ne, keine Ahnung, Preisverhandlungen, tralala, alles online. Und du siehst den irgendwie nach Closing erst.
Ne, also das ist nicht meine Art, weil wie gesagt, Menschen kaufen vor Menschen und ich bin immer ein Freund davon, wenn du dich einmal wenigstens persönlich gesehen hast und dieser Nasenfaktor, kann man sich leiden, weil das ist auch wichtig. Ich passe vom Verkäufertyp nicht zu jedem Kunden und nicht jeder Kunde passt zu mir als Verkäufertyp, ne? Und online finde ich, du baust einfach keine Bindung auf. Du kannst 10 Online-Meetings machen. Wenn du einmal jemanden persönlich getroffen hast, weißt du danach, okay, da war eine Chemie, Connection da. Oder hey, mit dem werde ich nicht warm, gebe ich an meinen Kollegen, meine Kollegin weiter, der ein anderer Verkäufertyp, andere Verkäufertyperin ist und schick den dann dahin. So. Also. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ob du online, nur online, ob das dein Ding ist, der heilige Gral jetzt.
Also ich habe eine absolute Abneigung zu dem Thema. Ja, man ist schneller, keine Frage. Aber online baut man halt schwieriger Beziehungen auf. Man braucht viel mehr Termine dafür. Man kann nicht alles wahrnehmen, also Aura, Mimik, Gestik, weil, sind wir ehrlich, wenn die Internetleitung schlecht ist, dann ist das ganze Gespräch für den Eimer. Ich bin definitiv ein Fan davon, rauszufahren. Ich bin ehrlicherweise ein Fan davon, zu allen Terminen rauszufahren, egal ob Ersttermin oder ne, Vertragsabschluss oder Pflege. Also ich bin da ein absoluter Hardliner. Da gehöre ich zu den weißen alten Männern, weil ich einfach glaube, dass Bindung baut man auf, indem ich vor dir sitze, mit dir spreche, mich wirklich für dich interessiere. Und dieses, okay, wir treffen uns jetzt, wir reden kurz darüber. Und jetzt sind wir ja alle so hart getaktet, dass wir vielleicht 6 bis 8 Meetings am Tag haben. Wie hoch ist das Energielevel, wenn ich 6 bis 8 Meetings habe? Du hast sie und dein Gegenüber hat sie.
Ja.
Minus 10.
Naja, also ich verstehe deinen Punkt und kann ihn komplett nachvollziehen. Ich bin aber der Meinung, die Wahrheit liegt in der Mitte. Also ja, ich finde es wichtig, den Ersttermin persönlich zu machen. Ich finde es auch wichtig, wenn er Kunde ist, dass wenn du dich einmal im Jahr mit deinem Kunden triffst, was jeder machen sollte, der halbwegs Ahnung von Vertrieb hat, den Termin auch persönlich zu machen. Auch Vertragsgespräche, aber wenn es nur so mal ein Update-Call ist oder sonst was und er, hey, ich hätte da noch mal ein paar Fragen oder ich habe dann eine Idee, finde ich das schon okay, dass man das auch mal virtuell machen kann, weil du nicht immer sofort rausfahren kannst, aber du kannst schon irgendwie mal eine Viertelstunde und eine halbe Stunde von deiner Zeit virtuell entbehren oder beide Seiten. Und ich glaube, eine Bindung baust du durch die persönlichen Termine auf, aber auch, wenn er sieht, das, was du sagst, dass du es einhältst und er sich auf dich verlassen kannst. Und das kannst du beweisen, wenn du vor Ort bist, aber das kannst du genauso beweisen, wenn ihr euch virtuell trefft und er sagt, hey, das läuft gerade nicht so gut, habe ich mir anders vorgestellt, go for it, bitte, fix das.
Ja,
So,
stimmt.
also, ich glaube, die Mischung macht es. Jedoch, Branchen unterschiedlich kann das sein. Es wird die Branchen geben, wenn du wenn du, keine Ahnung, Versicherung verkaufst oder neu in einen Markt rein willst, zum Beispiel in einen gesättigten Markt wie den Energiemarkt, dann musst du halt an der Tür klopfen, denke ich mal, ne? Da kannst du jetzt nicht vielleicht nur anrufen. Aber es gibt Branchen, wo du dann mehr aus dem Büro arbeiten kannst, und es gibt andere Branchen, wo du deutlich mehr Kontaktpflege machen musst.
Das ist wahrscheinlich die Mischung aus beidem, ne? Wenn wir jetzt überlegen, wenn du jetzt nur regional tätig wärst, wir waren ja beide jetzt überregional tätig in den letzten Jahren. Und wenn du überlegst, du wärst nur regional tätig, dann ist es ja möglich zu sagen, okay, ich fahre jetzt nach, keine Ahnung, nach Baden-Baden heute, um meinen Kunden zu besuchen. Und wenn ich den nächste Woche nochmal besuche, dann bricht sich niemand was ab. Aber wenn wir jetzt überlegen, dass wir ständig nach Hamburg fliegen oder nach Berlin fliegen, wir verlieren 3 Arbeitstage dadurch, ne? Anreise, Termin, Abreise, oder 2, ist ja auch egal. Macht es was mit dem Business? Ich bin aber trotzdem, und da kennst du mich ja auch, sehr stark in der Bindung, weil ich glaube, die Menschen erzählen einfach mehr, wenn man vor ihnen sitzt. Und
Ja.
das ist halt die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich war am Anfang meiner Karriere, da war ich in der Logistik tätig und ich war halt nicht erfolgreich. Ich habe mich immer gefragt, wie, ne? Also Logistik ist sehr einfach zu verkaufen, ne? Ich habe in der Palettenspedition gelernt und bin dann quasi zu einer Spedition gewechselt und habe dann einfach Speditionsdienstleistungen, also Transporte verkauft. Und es hat irgendwie zum Teil funktioniert, aber ich war nicht so happy mit der Leistung, weil ich natürlich, ne, gerne überperforme. Das ist der Anspruch. Und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt. Und dann habe ich mich viele, viele Jahre mit mir selbst auseinandergesetzt. Einfach geschaut, okay, was ist es denn? Also A, was möchte ich nach außen bewirken, ne? Also welches Bild gebe ich nach außen ab, ne? Und das jetzt nicht nur oberflächlich, sondern inhaltlich auch. Weil ich glaube schon, dass du eine hohe Kompetenz mitbringen musst, damit die Leute dich ernst nehmen. Und das ist so der zweite Part, ne? Also du hast einmal den Beziehungsaufbau und du hast die Kompetenz. Um das einzuhalten, was du sagst, musst du dein Geschäft ja beherrschen und jetzt nicht nur diese Vertriebsskills, sondern wirklich, ne?
Wie definierst du denn Kompetenz für dich? Also was
Naja,
meinst du
du
mit
beherrschst
Kompetenz?
dein Geschäft. Und du beherrschst das Geschäft, nicht dein Vertriebsdasein oder deine Vertriebsskills. Da geht es darum, dass du weißt, wie die Logistik funktioniert, wie die Prozesse sind, welchen Prozess du verändern musst, wenn es ein Thema gibt, wenn es ein Problem gibt. Und das ist ja die Kompetenz, die du mitbringst für das Geschäft. Weil du stehst als Verkäufer und das super viele Verkäufer in Deutschland verkaufen Themen, also Dienstleistungen und Produkte, hinter denen sie nicht stehen. Und das verändert es ja. Indem du dich für das Thema interessierst,
Also,
hast du ja die Möglichkeit, einfach mehr Kompetenz auszustrahlen.
du sagst, der eine Baustein ist Kompetenz, also kenn dein Produkt, deine Dienstleistung oder was du immer verkaufst von A bis O. Das heißt, nicht nur das Produkt, sondern auch im Unternehmen, wie läuft der Reklamationsprozess ab, etc. pp. Und das andere Thema war Vertriebshandwerkzeug kennen oder du als Person oder was war das erste? Das habe ich
Authentisch
gerade.
sein.
Den Ratschlag gibst du. Boah, da schwimmst du aber gerade weit raus, würde ich sagen. Also authentisch sein, sei du selbst, be your brand oder wie es immer so auf Neuenglisch heißt.
Genau. Also einfach, also gut, jetzt sage ich schon wieder einfach, sich selbst akzeptieren und das ausstrahlen, weil sind wir ehrlich, wir verhandeln mit Entscheidungsträgern. Die sind nicht auf den Kopf gefallen. Das bedeutet, wenn die Deutsche Bahnstimme wiederkommt, kennst du die Deutsche Bahnstimme?
Was sie in den Zügen immer ertrinkt, dass mein Zug
Nein,
wieder 3 Milliarden
die
Minuten
im
zu spät
Telefon
ist.
ist. Die den
Ach so,
Kunden anruft und
okay.
sagt: Hallo, mein Name ist. Mein
Ach
Name
die, okay.
ist Fatma. Ja, ich bin
Ja.
von der Firma XY. Und die in der Tonlage hochgeht, wo jeder am Telefon sofort merkt: Okay, das ist aufgesetzt. Die will
Ja.
mir was verkaufen. Was
Okay.
ist aber, wenn ich anrufe mit einer ganz normalen Stimme, mit einem ganz normalen Lächeln, weil ich vielleicht gerade wirklich gut gelaunt bin und dein Gegenüber merkt ja, dass du authentisch bist?
Das, was du sagst, ist spannend, habe ich auch. Also ich würde das sofort unterschreiben. Wenn ich so zurückschaue, ist das aber nicht das, was man beibekommt oder beigebracht bekommt im Vertrieb, sondern erst lern auswendig, am besten noch, also die richtig schlimmen Verkäufer, die ziehen ja den Kunden über den Tisch und verkaufen die entstandene Reibungswärme als Nestwärme, na, und so ein Shit. Und da kriegst du ja auch sowas mit wie, du kannst an jedem verkaufen. Wenn einer bei dir nicht kauft, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Und ich habe echt lang gebraucht, um zu checken, dass es gar nicht so ist, so wie ich es eingangs schon gesagt habe. Wenn man authentisch ist, passt nicht jeder Kunde zu dir und nicht jeder Kunde passt zu einem. Und das ist vollkommen okay, weil ich glaube, es geht nicht um die 100% im Vertrieb. Wenn du zu den guten oder sehr guten gehören willst, geht es um die 80 bis 95%, je nach Branche.
Okay, aber was ist, wenn du bist jetzt authentisch, ja? Ich weiß das, du weißt das. Was ist aber, wenn ich dir sage, ja?
Kurze Side Story. Ich habe mal für einen großen Dienstleistungskonzern in Deutschland gearbeitet und bin dann intern gewechselt. Und dann, irgendwie nach einem halben Jahr, habe ich meinen alten Geschäftsführer getroffen und der so, ja, Herr Große, wie läuft's denn? Und ich so, naja, Sie können mich doch, ich kann mich anpassen. Und dann hat der gelacht und meinte, nee, Herr Große, das wissen wir beide, Sie können sie nicht anpassen, Sie sind so, wie Sie sind. So viel zum Thema
Ja,
authentisch.
stimmt.
Also, ja.
Also, du sollst authentisch sein, du sollst Kompetenz mitbringen. Tust du beides und sagst aber zeitgleich, du kannst damit nicht jeden Kunden gewinnen. Ich sage dir, du kannst jeden Kunden gewinnen. Denn es fehlt der dritte Part dazu und das ist Empathie. Und die pflege ich seit Jahren hoch und runter zu predigen. Der Nils muss schon lachen.
Ja,
Denn es ist die
was soll ich denn da
Empathie.
sagen?
Und was ist denn Empathie? Empathie ist einfach nur einzusteigen und auf den anderen Acht zu geben, zu hören, aktiv, ob jemand gut gelaunt ist, dass ich mit meiner Tonlage hochgehe, oder ob jemand normal gelaunt ist oder sogar schlecht gelaunt, hatten wir ja auch schon mal live, wir beide. Dass ich einfach auf dem Level einsteige. Das ist Empathie. Einfach auf demselben Level zu begegnen wie dein Gegenüber. Weil wenn du overpaced in der Tonlage und der merkt, du bist der Nils, ist immer super gut gelaunt, also stimmt wirklich, ne? Und der andere sagte aber vielleicht gerade erfahren, dass er seine Position verliert und du rufst gerade an. Was passiert dann? Er verbindet dich sofort mit was Negativem. Sofort. Steigst du aber auf denselben Level ein, kannst du jeden gewinnen. Dass nicht jeder über deine Jokes lacht, ist normal. Passiert. Passiert nochmal, dass jemand nicht lacht. Aber das ist auch egal, weil es geht darum, keinen Joke zu machen zum falschen Zeitpunkt.
Ja,
Aber damit
also
hast du ja ein Thema.
ich ja, spannende, nee, also ich habe mich da schon gebessert. Aber das sieht nicht immer keiner, weil, weißt du, wenn ich 300 Witze vorher erzählt habe und jetzt nur noch 100, ist das für die meisten immer noch zu viel.
Guter Zeit, nicht so viele Witze erzählen.
Genau. Ja, das mit der Empathie, boah, weiß ich, also das ist, ich weiß, dass du dafür einstehst und das immer predigst. Ich weiß, warum du sagst oder woher das kommt und dass es auch passt. Also ja, Empathie macht auch nochmal einen großen Faktor aus. Trotzdem bin ich der Meinung, und das ist nur meine Meinung, du kriegst nicht alle, auch mit Empathie, wenn ich jetzt auf einmal ging, weil wenn ich mich jetzt jemanden anpasse, der so eine Schnute zieht, ne, und so, heute schlechten Tag gehabt, lalala, und ich komme da an und das ist mich auch so gegenüber und ja, okay, lalala, dann verstelle ich mich ja ein bisschen so, weil eigentlich bin ich ja der, so, weißt du, und
Verstellst du dich oder bist du einfach nur umsichtig und rücksichtsvoll? Weil wenn ich jetzt weinen würde, würdest du doch auch nicht mit guter Laune weitermachen, oder?
kommt drauf an, weswegen du weinst. Wenn ich es lächerlich
Ja,
finden
ich
würde, schon.
weiß.
Aber ja, stimmt. Ja, das ist eine gute Frage. Die Leute, die im Vertrieb arbeiten und gerade zuhören, können das ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie die das sehen. Das würde mich echt mal interessieren, weil wir diskutieren da schon ab und zu mal drüber und ich finde die Ansicht auch mega spannend, weil sie natürlich einen noch erfolgreicher macht und im Endeffekt, wenn du im Vertrieb arbeitest, willst du immer erfolgreicher werden. Nicht um jeden Preis, sage ich auch dazu, also ich zumindest nicht, aber naja, Empathie, so wie du sagst, dann sagst du wieder, ja, ganz einfach, Empathie, aber das ist ja nicht so einfach, weißt du, es ist ja
Weiß.
schon so zu gucken, wie der andere tickt, weil es gibt ja auch Leute, die zeigen ihre Emotionen null. So, wie, in welchem Stimmungsmodus ist der gerade? Jemand wie ich, den kannst du ja, das ist ja ein offenes Buch. Wenn ich schlechte Laune habe, siehst du es mir an. Wenn ich gut gelaunt bin, siehst du es mir auch an. Aber das ist ja, das meine ich so, dass nicht jeder Kunde vielleicht zu mir passt. Weil wenn ein Verkäufer zu mir kommt, der so total rational ist, emotionslos, und mir was verkaufen will, denke ich mir so, Und wenn der aber jetzt versucht, mich zu spiegeln mit der guten Laune und so, würde ich ja mit meiner Erfahrung und meiner Menschenkenntnis würde ich das spüren, dass der nicht authentisch ist, weißt du?
Ich weiß, was du
Obwohl er
meinst,
gerade
aber er soll. Ja, ich weiß, was du
vielleicht bei
meinst, aber er
dir.
soll ja nicht spiegeln. Er soll nicht spiegeln, er soll nur Verständnis zeigen. Weil, wenn. Wir nehmen mal das Beispiel. Ich habe ja vorhin gesagt, 6 bis 8 Meetings. Jetzt kommt eine Dame als Beispiel in einen großen Call. In diesem Call sind 6 Leute. Die Dame ist Entscheidungsträgerin, ja? Das ist eine Story, die ist passiert, ja? Sie kommt rein, tut mir leid, ich bin zu spät, ich war total gestresst. Sie hat schon vorher das Meeting nach hinten verlegt, um 30 Minuten. Und jetzt hast du 2 Möglichkeiten als Vertriebler. Du setzt dich hin und sagst, danke, dass Sie sich trotzdem die Zeit nehmen. Das ist mein Pitch. Oder du machst ein Upgrade zu dem, wir pitchen jetzt trotzdem und sagst, ich verstehe Sie. Erzählst eine kurze Geschichte, warum du auch so eine Situation hattest und sagst, lassen Sie uns lieber den Termin verschieben. Ja, ist doof für dich und den Deal. Keine Frage. Du gewinnst sie forever. Weil du kommst ja gerade, und das ist ja persönlich zu sagen, ich bin gestresst, ich habe keine Zeit, vielleicht hat sie nicht Mittag gegessen, whatever, und sie musste direkt in diesen Call. Was ist, wenn jetzt du kommst und sagst, hey, ich verstehe Sie, ich kenne die Situation, nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen.
Ja, du sagst, ja.
Du weißt, was ich meine, ne? Wenn du, weil die Verkäufer haben halt immer im Kopf, ich muss jetzt closen, weil ich muss mein Ziel erreichen, alles, was dazu gehört, ja? Was ich als Führungskraft definitiv verstehen kann, ne? Und ich habe jetzt echt große Abteilungen geleitet. Aber trotzdem sage ich, das ist nur dieses eine Verständnis, nur ein einziges Mal, ne? Und dazu habe ich eigentlich auch eine schöne Geschichte. Es gab den Moment, an dem ich voll gut gelaunt war. Ich war so der Nils in dem Call. Komm rein, weil ich habe diesem Termin entgegengefiebert. Und ich war jetzt nicht auf dem höchsten Energielevel, ne? Aber ich bin dann, bei mir ist, wenn der Kunde dann vor mir sitzt, dann bin ich on. Und dann, ich habe gespürt, es war nur ein Gefühl beim Hallo, wie geht's, ja? Und wir haben uns einmal persönlich getroffen und das war das zweite Mal online. Beim Hallo, wie geht's, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich gefragt, hey, habt ihr Stress oder gibt es ein Thema, über das ihr reden wollt? Und dann erfahre ich, dass der Arbeitskollege verstorben ist. Und jetzt hast du 2 Möglichkeiten, ja? Du sprichst mit denen darüber, sehr offen und ehrlich, was absolut ein schwieriges Thema, ne? Ich habe so eine Situation auch erlebt, nur dass der Arbeitskollege vor Ort gestorben ist und habe denen das halt erzählt, weil es hat mich schon sehr getroffen. Also es hat mich sofort wieder, da gab es ein Flashback zurück in die Geschichte. Wir haben drüber geredet und ab dem Zeitpunkt gab es eine ganz andere Verbindung zu diesem Kunden. Weil man hat einfach dasselbe erlebt. Und das ist ja Empathie, zu sagen, okay, wir steigen jetzt hier nicht ins Geschäft ein. Ich verstehe euren Schmerz. Und auch wenn du ihn nicht verstehst, versuch ihn nachzuvollziehen. Jetzt hört sich das hart an, stell dir vor, es gibt jemanden nicht mehr. Also, du kannst ja aussuchen,
Ja, ist
wen,
gut.
aber ne, du weißt, was ich meine damit. Ne? Einfach zu sagen, okay, das ist nicht der Moment, an dem der Deal am wichtigsten ist. Und alle wissen, warum wir in diese Calls gehen. Wir gehen in diese Calls, um Deals abzuschließen.
Du opferst überspitzt formuliert kurzfristig. Ich habe den Termin gemacht für eine langfristige Beziehung und den langfristigen Erfolg. Du hast noch was Spannendes gesagt. Du meintest auch, ja, dann sitzen wir in dem Call und denken, Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass du so denkst, wenn du in so einem Call bist. Ja, natürlich hast du deine Ziele vor Augen, aber nach meiner Erfahrung, die guten Vertriebler, die kennen ihre Ziele, aber die erreichen die. Und nicht, weil die permanent an den Abschluss denken in jedem Termin, sondern weil sie Spaß an dem Weg davor haben. Sie haben Bock auf Terminvereinbarung, sie haben Bock auf den Ersttermin zu hören, na, Kaufmotiv oder was ist los, plus deine Empathie noch als Kirsche auf der Sahne, damit du langfristige Beziehungen aufbaust. Und so wirst du ja automatisch nach meiner Sicht und Erfahrung erfolgreich. Wenn du Bock auf die Vertriebs- oder auf diese Reise hast oder Journey, wie es ja ganz viele Neudeutsch sagen, erreichst du deine Ziele automatisch. Ich glaube, es hemmt dich und es ist kontraproduktiv, wenn du permanent nur an deine Ziele denkst.
Stimmt, aber jetzt frage ich dich, wie viele Vertriebler kennst du, die in einen Call, in einen Termin reingehen, auf der Messe unterwegs sind, die nicht an den Abschluss denken. Also wirklich, überleg dir mal, wie viele du wirklich kennst.
Sind die wenigsten. Das meine ich aber, es kommt ja auch...
Also ich kenne zwei.
Es ist aber auch nicht leicht, dich davon frei zu machen. Es ist ja nicht mal, du kannst ja mit guten Absichten fangen und dann anstarten und sagst, hey, und dann bist du im Unternehmen und dann hast du vielleicht nicht die beste Führungskraft, mit der du zusammenarbeitest, und die kommt jeden Tag und sagst, hey, wie viele Abschlüsse hast du heute gemacht? Na, es gibt ja auch einfach Vertriebssegmente, wo du tagtäglich Abschlüsse machen kannst. In den Branchen, wo ich jetzt tätig war und du, ist das nicht so, dass du einmal in 10 Minuten einen Abschluss machst. Insofern muss man auch mal sein. Und ich glaube, dass die äußeren Umstände die Leute dann viel dahin bewegen, dass sie vergessen, hey, warum bin ich eigentlich in Vertrieb? Ja, ich hatte Bock, mit Menschen zu arbeiten oder was sie aus Motivationsgründen sagen, und es dann einfach vergessen und den falschen Fokus setzen.
Ja, auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel mit Führung zu tun. Sind wir ehrlich. Wenn deine Führungskraft jeden Tag fragt, ob du telefoniert hast, jeden Tag fragt, ob du noch Termine hast die Woche, dann ist das ja auch Druck. Du wirst ja immer wieder daran erinnert, dass da einfach ein Ziel ist, was du erreichen musst. Was aber die schlimmste Art und Weise ist, das Team zu führen, ist es, unter Druck zu führen. Weil was ist schöner, wie wenn Nils Spaß hat am Job, ich ihn morgens nur anrufe, um zu quatschen und ihm einen schönen Tag zu wünschen. Damit wirst du halt viel erfolgreicher, weil damit hast du auch die Freiheit in deinem Kopf, einfach zu sagen, okay, ich lerne die Person jetzt mal kennen. Und ich glaube, wir beide wissen, wir haben ja zusammengearbeitet, was für einen Unterschied das macht, wenn ich zu einem Termin gehe und da einfach plötzlich 3 Stunden sitze, obwohl es nur 30 Minuten angesetzt war. Und wir haben wirklich vielleicht 15 Minuten übers Geschäft geredet. Und dann hast du halt ein Stein im Brett bei diesen Menschen. Und es ist nicht so, dass ich das mache, so als wenn es strategisch wäre, sondern ich mache meinen Job natürlich aus Leidenschaft. Ja. Habe ihn gewählt, weil ich ihn gerne mache. Und gehe rein mit der Attitude, okay, ich möchte diesen Menschen kennenlernen. Und dann entscheiden wir gemeinsam, oder wir lernen uns kennen und wir entscheiden gemeinsam, ob wir zusammenarbeiten wollen. Für mich, also ich glaube, das weißt du vor allem, hat mir auch so ein Thema gehabt, dass ich nicht jeden Deal closen möchte. Und das macht den Unterschied, weil was bringt dir denn ein Abschluss, wenn er nicht gut ist für beide Firmen? Ob es für deine eigene ist, ob es für deinen Arbeitgeber ist, ist egal. Es ist wichtig, dass der Deal gut ist, und zwar für alle Seiten.
Nicht aber, jedoch, das ist ja auch noch so ein Hygienefaktor. Das wird ja auch, also kann ich dir sagen, in dem Großkonzern, wo ich war das nicht so. Da wurden ganz viele Deals auch von oben abgesegnet, die du einfach machen solltest, damit du einen Abschluss hast. Und jeder wusste, es ist schlecht fürs Unternehmen. Aber wenn du erstmal nur auf Umsatz guckst, sah der Deal gut aus. Aber was unterm Strich nachher übrig blieb, war halt, hast du draufgezahlt. Und das meine ich, es ist halt auch, wie ist die Unternehmenskultur, wo kommst du dahin, was leben die vor? Natürlich kannst du dann, und dann bist du ja wieder bei Widerständen und so, wie lang kannst du denn als Vertriebler dein Mindset aufrechterhalten, dass du dann auch sagst, nee, ich schließe diesen Deal nicht ab, der ist für uns nicht wirtschaftlich. Und auf der anderen Seite jemand, der dann sagt, hey, das war gut, gute Entscheidung, und nicht sagt, nee, hätt's mal machen sollen, wäre egal gewesen, Hauptsache Abschlüsse. So, weißt du, das macht ja auch einen großen Unterschied im Vertrieb aus.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte die Situation im Startup, dass wir damals nur Umsatz reinholen sollten. Also es ging wirklich nur um Umsatz, und ich kam gerade frisch aus dem Konzern. Das heißt, ich hab die Startup-Welt noch gar nicht verstanden. Und irgendwann habe ich meinen Chef angesprochen, weil der hat vorher in Amerika gearbeitet. Und dann sagte mein Chef mir, hey, in der Phase, wo es um Crowdfunding geht, ist es wichtig, einfach nur Umsätze reinzuholen und gar nicht auf die Marge zu schauen. Und ich kannte das nicht, weil ich kam aus der Logistik, aus dem Konzern, war ja für die großen Unternehmen tätig, wo es wirklich auch, wo Margen verprovisioniert wurden und nicht Umsätze. Und später habe ich es dann verstanden. Für mich ist wichtig, dass, ja, auch wenn nichts bei rumkommt, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Zu sagen, okay, es ist ein respektvolles Miteinander, es ist auf Augenhöhe. Das ist für mich halt sehr wichtig, weil wenn ich, egal vor wem ich sitze, ob es ein Einkaufsleiter oder ein Global CEO ist, für mich ist das dieselbe Ebene. Merke ich, ich werde nicht respektiert, ziehe ich mich automatisch zurück.
Aber dadurch erhältst du ja den Respekt und die Augenhöhe. Viele oder einige, die ich kennengelernt habe, die lassen ja auch alles mit sich machen vom Kunden. Und dann kannst du nicht von Respekt und Augenhöhe reden, wenn du nicht, das ist ja wie im echten Leben, du setzt die Grenzen, wie Menschen mit dir umgehen dürfen. Und wenn du das im Vertrieb
Ja.
nicht machst, dann wirst du nie auf Augenhöhe mit dem Gegenüber arbeiten können.
Aber das ist halt die Angst, ne? Die Angst zu sagen, okay, ich close nicht. Also es ist ja der eigene Anspruch an sich selbst, ne? Und dann ist es halt auch noch, du hast einen Gesamtanspruch. Die ganze Firma schaut auf die Vertriebsabteilung und wie erfolgreich sie ist. Da sind nun mal Männer, man nennt sie ja die Superstars. Und dann schaut man und sieht A, B, C, D und D ist nicht so erfolgreich. Ich will aber auf Platz 1 sein. Das ist ja der eigene Anspruch. Wir überschätzen uns ja gerne mal selber als Vertriebler, ne? Und deshalb ist es ja so wichtig, authentisch zu sein. Zu schauen, okay, wer möchte ich sein? Welche Werte habe ich selber? Und was möchte ich nach außen geben? Und was halt auch nicht. Weil es gibt Vertriebler, die erzählen super viel von sich selber, oversharen, ne? Und die anderen, die sind halt total verschlossen und reden nur über das Geschäft. Aber was ist richtig und was ist falsch?
Wie überall, wie wir es schon gesagt haben, die Mitte und stell Fragen, sei interessiert am Gegenüber, also wirklich interessiert. Beide Seiten wissen ja, okay, es ist euer Job. Sein Job ist es, irgendeine Lösung für ein Problem zu finden und du hast im besten Fall diese Lösung. Das heißt, es geht auch einfach darum, ob ihr menschlich harmoniert. Und was du auch gesagt hast, ist auch ganz wichtig, finde ich, einfach zu lernen, Nein zu sagen. Alle sagen ja, okay, wenn du Nein sagst, verlierst du einen Deal. Das ist also sorry, das ist Bullshit. Du gewinnst doch auf einmal Deals, wo du zu guten Konditionen, die du vorher nie für möglich gehalten hast, weil der Gegenüber einfach mal testen wollte, wie weit kann ich dich drücken? Was lässt er mit sich machen?
Das ist halt der Standard, ne? Also man denkt immer, man sitzt einem Vertriebler gegenüber, das ist der Einzige, der eine Firma verhandeln kann, das ist der Einzige, der Skills hat. Aber meine Schwester zum Beispiel, die ist im Einkauf. Die kann genauso verkaufen und einkaufen und verhandeln wie wir. Die werden ja ausgebildet in dem Bereich, um den besten Deal zu machen für die Company. Die kämpfen nur für eine andere Adresse. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Also es ist schon super spannend.
Wir laden ja auch Leute ein, die mit Vertrieb zu tun haben und andere Persönlichkeiten. Wir sollten auf jeden Fall auch Leute mal einladen, genau wie du gerade gesagt hast, deine Schwester oder so, die sich einfach mit der Einkaufsseite mega gut auskennen, um auch deren Blickwinkel zu bekommen. Weil das habe ich auch gelernt, wenn ich mich mit Einkäufern unterhalten habe. Die haben gesagt, der Große kriegt auch eine Vertriebsschulung, wir kriegen keine Einkaufsschulung. Wir werden geschult wie sie, damit wir wissen, mit was für ein Blödsinn überspitzt formuliert, kommen sie auf uns zu.
Ja, genau. Aber wie einfach muss es dann sein, authentisch zu sein? Weil es ist kein Blödsinn und er kennt dich eh nicht. Das
Ja, wow. Es ist
heißt,
halt
er weiß ja
nicht
gar nicht.
einfach, weil alle auf dich in diesem Kosmos Unternehmen auf dich einreden und sagen, wie du es zu machen hast. Und wenn du halt jung bist, und als ich noch jünger war, ich würde immer noch sagen, dass ich jung bin, aber ich gehöre jetzt auch schon zur älteren Teenager-Generation, ist das gar nicht so einfach, bei sich selbst zu bleiben. Das sagen wir jetzt mit mehr Erfahrung und Lebenserfahrung und wie man das alles nennt. Aber mit Anfang, Mitte 20 ist das nicht so einfach.
Ja, das stimmt. Also wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, also ich würde sagen Anfang 20, Mitte 20 ging ja bei mir schon die Führung los, was definitiv zu früh ist. Und alle, die das hören, überlegt euch gut, wann ihr in die Führung einsteigt, lernt erstmal euer Handwerk. So perfekt, dass ihr es könnt.
Glaubst du wirklich, dass es zu früh war? Oder waren die Rahmenbedingungen nicht gut genug, damit du in den jungen Jahren dich wirklich entwickeln kannst?
Ich glaube, die Rahmenbedingungen waren okay, aber ich hatte ja noch gar nicht die Reife zu sagen, ich muss an mir selbst arbeiten, um authentisch zu sein nach außen. Und ich war ja noch mitten in meinem Prozess zu sagen, okay, ich arbeite an mir, ich lerne mich selber kennen. Ich weiß, was ich machen möchte, ich weiß, was meine Grenzen sind, was meine Werte sind. Und ich habe ja, ich glaube, das weißt du gar nicht, fast meine Gesundheit dabei verloren, weil ich so viel gearbeitet habe und ich bin dann halt einfach losgelaufen in alle Richtungen. Ja, und das hat mich halt fast alles gekostet. Und deshalb sage ich, es war es nicht wert.
Guter Punkt. Du hast mal die Story angeschnitten. Du hast sie mir noch nie komplett erzählt mit der Gesundheit. Und das meine ich mit Rahmenbedingungen. Hättest du einen Mentor, eine Mentorin oder sonst was gehabt, die dich an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, ey, kleine Fatma, überspitzt formuliert, ich zeig dir mal, wie das funktioniert. So. Und die hätten dann auch gesagt, hey, Mach dir einen Plan, mach den strukturierten Plan. Was ist wichtig die Woche? Guck tagsüber rein, was musst du heute unbedingt erledigen? Ich war auch nie ein Freund von Struktur. Meine Persönlichkeitsanalyse, Flexibilität 110, wenn das es da geht würde. Und auch ich musste lernen, ich werde erfolgreicher, wenn ich natürlich authentisch bleibe, jedoch auch strukturiert an die Sache rangehe. Weil da scheinen sich ja auch viele Geister, die sagen, ja, sei authentisch. Also das ist die Message, die wir beide, glaube ich, heute auch in diesem Podcast übermitteln wollen. Sei authentisch, egal wie schwer es ist und wie viele Widerstände es gibt. Das ist langfristig der Erfolg. Jedoch sei auch diszipliniert. Disziplin, und das habe ich auch lange nicht gecheckt, schlägt Motivation mittel- und langfristig auch immer. Weil einen Tag bist du motiviert, machst du 100 Calls, den zweiten Tag bist du nicht motiviert, machst du 0. Wenn du aber jeden Tag 70 Calls diszipliniert machst, wirst du langfristig erfolgreicher sein. Auf deine authentische Art und Weise. Mit Empathie.
Nicht vergessen. Aber was, wenn ich dir
Ja.
sage, dass wenn du, das Ding ist halt, wir wurden ja quasi erzogen von der älteren Generation. Und die ältere Generation redet nicht über authentisch sein, Empathie oder sonst irgendwas. Die reden über Einwandbehandlung. Das musst du sagen, wenn Kunde X, ne? Was weiß ich, ich habe kein Interesse, der Preis ist zu hoch, sagt. Wir haben das ja nicht gelernt. Das heißt, ich stand quasi in meinem Leben, wusste nicht, wer ich bin, wusste aber, ich muss herausfinden, wer ich bin. Warum? Weil man wollte mich quasi in ein Kostüm stecken, was ich aber nicht anziehen wollte. Also, kurze Side Note, in meinem Erste-Klasse-Zeugnis steht drin, verweigert die Mitarbeit bei Kritik. Da war ich 6 Jahre alt. Das heißt, ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf. Und ich wollte halt nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden. Und das hat es ja dazu getrieben, zu sagen, okay, ich höre auf zu essen, ich treibe keinen Sport mehr, ich habe halt nur gearbeitet. Es ist diese Box, in die man mich pressen wollte, die mich so zum Ausflippen gebracht hat. Weil früher war das ja nicht so. Heute durch das Internet, durch Instagram, TikTok, YouTube und wie sie alle heißen, ist es ja viel verbreiteter zu sagen, okay, man sollte an seiner mentalen Gesundheit arbeiten. Mentale Gesundheit bedeutet auch zu kennen, wer man ist.
Ja, guter Punkt. Und klar, unsere El oder die ältere Generation, die uns erzogen hat, das war halt eine andere Zeit. Das hat natürlich uns alle beeinflusst. Müssen wir uns nichts vormachen. Jedoch haben wir ja trotzdem den Weg gefunden durch die neuen Möglichkeiten. Ich bin da auch immer ein bisschen zwiegespalten, weil schnell, wenn man mit Leuten darüber redet, fangen die an, die Schuld den Älteren zu geben. Ja, ich bin halt so wegen, ja, meine Eltern, Großeltern oder ja, so la 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 la. Und ich finde, wenn man irgendwann die Erkenntnis hat, zu sagen, hey, okay, so bin ich halt erzogen worden und das waren deren Werte, so, na, Einwandbehandlung, immer, na, nein heißt noch ein Impuls nötig, all sowas, das auch zu reflektieren, ob man das selbst gut findet. Und wenn du sagst, ey, das ist genau mein Ding, dann geh den Weg. Jedoch habe ich und du ja auch, wie wir rausgehört haben, festgestellt, nee, das ist nicht unser Ding, das passt nicht zu uns. Wir wollen auch, dass der Gegenüber, wenn er uns was verkauft, wenigstens vorspielt oder heuchelt, überspitzt formuliert. Eigentlich nicht, weil das würden wir merken, aber dass er sich schon für uns interessiert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns andere Wege gehen. Und wir haben ja schon über die weißen alten Männer gesprochen, die den Vertrieb groß gemacht haben. Und die guten von denen, die haben sich auch geändert. Ne? Die haben früher Bücher geschrieben, wo es genau darum geht: Hard Selling, verkaufen heißt verkaufen und solche Sprüche. Und heute reden die auch anders drüber und sind reflektiert und sagen: Hey, das war damals so, heute würde ich das auch nicht mehr sagen. Das ist wichtig, dass man sich auch immer selbst reflektiert. Ich habe früher Fehler gemacht im Vertrieb, wo ich heute drüber lache und sage, Junge, wie alter Falter, dass du dich nicht schämst nachträglich. Nichts gehört dazu zum Lernprozess, aber wie du auch gesagt hast, das Wichtigste ist, bei sich zu bleiben.
Ja.
Cooles Thema, finde ich so. Be brand, um das so englisch zu machen. Sei du selbst, sei deine eigene Marke. Also genau darum geht es halt, ne? Sei du selbst. So wie du sagst, empathisch. Und das ist nicht einfach. Ich weiß, du sagst immer einfach empathisch. Ich weiß auch, wie du es meinst. Aber das ist echt schwer, das auch zu lernen. Wenn ich bin Norddeutscher, ey, bei uns, also weißt du, darum sagt man ja trockenen Humor, wenn wir einen Witz machen und ich in Süddeutschland Witze erzählt habe, die haben mich angeguckt und mussten erst mal überlegen, ob ich das jetzt ernst meine, so, ne? Und natürlich Lern einfach dazu, sei neugierig, hinterfrag diese Dinge. So würde ich das für mich zusammenfassen.
Ja, Nils, danke. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind good to go, würde ich sagen.
On time, es entwickelt sich, finde ich cool. Ich mag solche Gespräche. So, das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Die besten Geschichten schreibt nun mal das Leben. Und die findet ihr hier bei uns bei Sales Gossip.
Genau, bis zum nächsten Mal und denkt dran, der beste Deal ist der, bei dem alle lachen.
Bis zum nächsten Mal.